Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wenn ein Mensch das Leben satt hat, dann kann er hungern, bis der Tod kommt. Das sogenannte Sterbefasten ist gleich unser Thema. Und in Teil 4 unserer Reihe über das Schenken in den Religionen geht es heute um die Religionsfreien. Wie halten es die Atheisten mit dem Geben und Nehmen? Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Sterbehilfe und assistierter Suizid, das sind häufige Themen in unserer Sendung, weil es dazu so viel zu sagen gibt. Man kann darüber streiten, ob aktive oder passive Sterbehilfe erlaubt sein sollen. Dabei geht es um rechtliche Aspekte, um ethische Bedenken, um religiöse Vorstellungen und natürlich um die Frage, was ist ein guter Tod und welche Möglichkeiten haben Menschen, die ihr Leiden nicht länger aushalten wollen? Das sogenannte Sterbefasten ist ein Weg, das Sterben zu beschleunigen. Ob der freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken eine Form des Suizids ist, gilt unter Experten als umstritten. Ursula Reinsch über den selbstgewählten Hungertod.
Sterbefasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Wie gehen Sie damit um? Eine Frage, drei Antworten. Von der Pflegedienstleiterin eines christlichen Hospizes, von einer Sterbebegleiterin und von einer Palliativmedizinerin.
Grundsätzlich ist es für uns kein Hinderungsgrund, betroffene Menschen aufzunehmen, die diesen Wunsch des Nahrungsverzichts, des Sterbefastens am Lebensende äußern. Da ist aber auch die Besonderheit, dass eben in einem Hospiz Menschen aufgenommen werden, deren Versterben oder deren Tod unmittelbar bevorsteht. Also die wirklich eine sehr kurze Lebenserwartung von wenigen Tagen bis Wochen haben.
Wenn ein alter Mensch, der sagt, er ist lebenssatt, wenn derjenige sagt, das ist unerträglich, das Leiden, dann ist es unerträglich. Und nur er, der Sterbewillige, kann sagen, es ist unerträglich. Nur der kann es empfinden. Und dass man dessen Meinung, wenn er sagt, ich will sterben, dass man das akzeptiert.
Für mich persönlich steht der Wille des Patienten an oberster Stelle in allem, was wir tun, auch medizinisch.
Drei Menschen, zu deren Alltag das Sterben gehört, auch gelegentlich das Sterbefasten. Beim Sterbefasten ist es wichtig, zwischen zwei verschiedenen Sterbeprozessen zu unterscheiden. Dem natürlichen Sterbefasten am Ende eines langen Lebens, dann, wenn ein Sterbender einfach den Mund verschließt. Ethisch schwieriger wird es oft dann, wenn ein Mensch sich bewusst dafür entscheidet, seinem Leben durch Sterbefasten ein selbstbestimmtes Ende zu setzen, weil er alt und vielleicht krank ist, lebenssatt und oder leidensmüde. Der Begriff Sterbefasten ist in Fachkreisen umstritten. Er könnte suggerieren, dass es sich dabei immer um eine milde Form der Lebensbeendigung handle. Und er könnte eine quasi religiöse, spirituelle Aura beinhalten, denn Fasten gilt in einigen Religionen als Askeseleistung. Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, wie das Sterbefasten in der Wissenschaft genannt wird, sei neutraler und verschließe nicht den Blick dafür, dass es bei dieser Sterbeform auch zu komplexen klinischen, juristischen, versorgungstechnischen und ethischen Herausforderungen kommen könnte. Der 90-jährige Harald S. entschied sich zum Sterbefasten bzw. freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Er war nicht krank, er war nur alt und wollte einfach nicht mehr leben. Jahrelang lebte er mit seiner pflegebedürftigen Frau in Bonn in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Der Sohn über den Vater.
Aktiv hat mich das erste Mal getroffen die Auseinandersetzung mit dem Sterbefasten. Der Begriff war mir da gar nicht so klar. Bei meinem 90-jährigen Vater. Plötzlich merkte er, dass er nicht mehr so beweglich war und in ihm der Entschluss gereift war, nicht mehr leben zu wollen. Er hatte sonst keine Krankheiten, also er rauchte keine Medikamente, er war letztlich auch gesund. Und als er mir das sagte, war ich im ersten Moment ja, überrascht davon.
Claudia Lang, Internistin und Mitbegründerin eines mobilen Palliativteams, kennt solche Situationen. Sie betreffen nie nur den Sterbewilligen selbst, sondern stets auch Ärzte, Pfleger und vor allem die Angehörigen.
Dann ist das oft ein großer Schock. Das ist ja ein Tabubruch, auch vielerorts noch, für viele Menschen und auch entgegen ihrer religiösen Einstellung. Und es ist nicht nur das, dass es allgemein erstmal schockierend ist. Es kommen noch zwei wichtige Dinge hinzu. Es kommen oft auch Schuldgefühle für die Betroffenen hinzu. Habe ich mich nicht genug gekümmert? Woher kommt dieser Wunsch? Trage ich daran eine Mitschuld? Und das nächste eben auch diese schwierige Situation, was kommt da auf mich zu? Meinem Angehörigen wird es schlechter gehen, der wird leiden, große Angst und Unsicherheit, was da in der Versorgung, in der Begleitung zu bewältigen sein wird.
Entscheidend für die Frage, was auf die Beteiligten zukommt, sind vor allem einige Bedingungen. Sterbefasten kann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Sinn ergeben, sagen der Palliativarzt Hans-Christoph Zurnieden und seine Frau Christiane Zurnieden, Sterbebegleiterin.
Gute Voraussetzungen für Sterbefasten ist, wenn man hochbetagt ist. Und hochbetagt ist in der Medizin definiert, wenn man ein Alter über 85 Jahre aufweist und eine schwere Erkrankung.
Für junge Menschen kommt es wirklich nicht in Frage. Das geht nicht. Sie werden den Durst nicht aushalten.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für Sterbefasten ist eine gewisse Charakterstärke und ein gewisses Beharrungsvermögen und eine gewisse Art, stur zu sein und etwas mit Konsequenz durchhalten zu können. Der dritte entscheidende Punkt ist, man muss begleitet sein und in dieser Begleitung kommunizieren können.
Kommunizieren können, das bedingt die letzte wesentliche Voraussetzung. Sterbefastenwillige sollten bei klarem Verstand und nicht psychisch krank sein. Vor allem auch deshalb, sie können sich aus medizinischer Sicht innerhalb von 7 Tagen noch für das Leben entscheiden, sich umentscheiden. Das ist gleichzeitig ein großer Unterschied zu anderen selbstbestimmten Todesarten. Harald S. Vater war geistig fit, alt und willensstark, als er seinem Sohn seine Entscheidung mitteilte.
Er fing dann sehr konsequent an, dieses Sterbefasten dann auch in die Tat umzusetzen. Also er hörte dann auf, konsequent zu essen. Er hatte so in den ersten 2-3 Wochen immer mal wieder punktuelle Rückfälle, dass er mal wieder ein Stück Kuchen aß. Aber das dauerte immer nur Stunden und dann war es für ihn auch so, dass er sein Vorhaben doch weiter konsequent durchführte.
Viele Ärzte betreuen Sterbefastende. 60% der hausärztlich und palliativ tätigen Ärzte gaben einer Umfrage zufolge an, in den letzten 5 Jahren mindestens einen Patienten beim Sterbefasten begleitet zu haben, rund ein Fünftel der Ärzte mehr als 5. Tatsächlich gibt es ja aufgrund der steigenden Lebenserwartungen immer mehr alte und leidensmüde Menschen. Und für die kann der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit die einzige Möglichkeit sein, ihr Leiden selbstbestimmt zu beenden. Diese Todesart hat eine bis in die Antike zurückreichende Tradition. Schon der griechische Philosoph Demokrit soll sich im gesegneten Alter von 109 Jahren dazu entschlossen haben. Und Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, soll ebenfalls so gestorben sein. Buchautorin und Sterbebegleiterin Christiane Zurnieden erhält immer mehr Anfragen zum Sterbefasten.
Wir werden angerufen von vielen Menschen, die vollkommen verzweifelt sind, die lebensmüde sind oder halt eben so leiden, dass sie so einen hohen Leidensdruck haben, dass sie sagen, das kann keiner nachempfinden, was ich hier aushalte und ich möchte jetzt sterben und ich darf nicht, ich kann nicht, nirgends. Ich bin alleine, ich habe niemanden und ich möchte gerne sterben.
Nur wenige Hospize betreuen Sterbefastende von Anfang an. Zumeist erst in der finalen Sterbephase, wenn die Patienten eine ärztliche Einweisung haben. Dabei gilt Sterbefasten als guter bis sehr guter Tod. So das Ergebnis einer Studie von Ärzten und Gesundheitsforschern aus dem US-Bundesstaat Oregon anhand von 100 Fällen vom Sterbefasten todkranker Pflegebedürftiger. Einige Ergebnisse: 85% der Menschen, die sich für diesen Weg entschieden hatten, starben in einem Zeitraum von 2 Wochen. Deren Tod war nach Einschätzung der Schwestern und Pfleger nicht grausam. Auf einer Skala von 0 für sehr schlecht bis 10 für sehr friedlich bewerteten sie den Tod dieser Patienten durchschnittlich mit 8 Punkten, also gut. Alle Patienten waren zum Zeitpunkt ihres Entschlusses bereit zu sterben. Fast alle empfanden ihre Lebensqualität als zu gering und ein Weiterleben als sinnlos. Sie hatten Angst, die Kontrolle über weitere Lebensfunktionen zu verlieren. Sie wollten anderen nicht zur Last fallen und sie wollten über die Umstände ihres eigenen Todes mitbestimmen. Unerträgliche Schmerzen wurden kaum als Grund genannt. Das spricht für die gute Schmerztherapie in den Hospizen. Aber, so Christiane Zorniden, die im Pflegebereich immer wieder dies erlebt.
Es gibt Ärzte und Pflegerinnen, die halt eben sagen, das Leben ist ein Geschenk Gottes und darf nicht vom Menschen selber beendet werden, sondern erst, wenn Gott einen holt. Aber für uns ist das dahingehend kein Problem, weil die, die wir begleitet haben, denen war das im Grunde allen egal, selbst wenn sie religiös waren, weil sie so gelitten haben und so verzweifelt waren, dass ihnen ihre Autonomie viel wichtiger war. Und jeder Arzt, jede Pflegerin darf auch sagen, aus religiösen Gründen kann ich sie leider nicht begleiten. Das Recht solle er haben, das finde ich auch.
Sterbefasten gilt aus offizieller katholischer Sicht als Suizid und damit als Sünde. Die protestantische Haltung ist prinzipiell liberaler. In der Fachwelt sagen einige Experten, Sterbefasten sei weder ein Suizid noch kein Suizid, sondern befinde sich irgendwo dazwischen. Zweifellos ist Sterbefasten aber kein Sterben, das durch aktives Tun verursacht wird, sondern ein Sterben durch nichts mehr tun. Aber auch das kann Begleiter von Sterbefastenden in Gewissensnöte bringen. Palliativärztin Claudia Lang und Pflegedienstleiterin Juliane Lübbert aus dem christlichen Hospiz St. Nepomuk in Köln halten sich diesbezüglich an das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin aus dem Oktober 2019. Dort heißt es, freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken ist nicht als Suizid zu bewerten. Die Bundesärztekammer hält die Betreuung von Sterbefastenden für eine palliative Aufgabe.
Wir unterscheiden in der Palliativmedizin nicht, warum ein Mensch in einer Sterbesituation ist. Unsere Aufgabe ist es, das Leiden, also körperliche Symptome wie auch seelische, Leidensdruck zu lindern, wo wir es auch können, und nicht zu hinterfragen, warum geht es jetzt dem Betreffenden so schlecht, warum ist er in dieser Situation. Und wir haben ja grundsätzlich den freien Willen des Patienten zu akzeptieren.
Unser Haus ist ein christliches Haus. Da versuchen wir, uns auch an den christlichen Werten zu orientieren, ganz klar. Und die freie Willensäußerung und auch der Grad an Autonomie, wir versuchen, den sehr hoch zu halten. Das Ganze muss man natürlich auch immer ethisch hinterfragen, weil mit dem Verzicht auf Essen und Trinken natürlich auch andere Symptome in den Vordergrund treten.
Freiwillig verhungern und friedlich einschlafen. Ursula Reinsch war das über das Sterbefasten. Geben und Nehmen in den Religionen, das ist diese Woche das Thema einer Serie hier bei Tag für Tag. Klar, mit Blick auf das große Konsum- und Geschenkefest Weihnachten. Doch wir wollten auch wissen, wie es Atheisten und Konfessionslose mit dem Schenken halten, zumal in der Weihnachtszeit. Mechthild Klein mit Teil 4 unserer Reihe.
Weihnachtsabend bei dem Ehepaar Karl in Marburg. Joachim Karl ist Philosoph und Atheist. Weihnachten wird auch bei dem Atheisten gefeiert, sogar mit Tannenbaum.
Ohne das religiöse Brimborium, da ist kein Welterlöser geboren. Ja, das kann einfach wegfallen. Das Leben wird dadurch ehrlicher. Aus religiöser Sicht wird es leerer, aber das ist nur aus religiöser Sicht so. Das Leben hat auch ohne Religion seine eigenen Reize, kann es jedenfalls haben.
Joachim Karl ist Ehrenmitglied im Humanistischen Verband Deutschlands. Der Philosoph schätzt zwar die christliche Folklore, die Kultur dahinter, zum Beispiel Weihnachtsoratorien und auch die Schenktradition.
Geschenke natürlich, obwohl meine Frau und ich schon vor Jahrzehnten einen wechselseitigen Verzicht auf Weihnachtsgeschenke verabredet haben.
Das machen viele ältere Paare so. Die Ideen für originelle Geschenke sprudeln nicht mehr so. Auf dem Wohnzimmertisch des Atheisten brennt ein Adventskranz. Die vier Kerzen stehen für die vier Jahreszeiten, sagt Joachim Karl. Der Tannenbaum ist geschmückt. Die christliche Botschaft lehnt er ab.
Die Kernaussage eines weltlichen Humanismus, für den ich stehe und lebe, ist negativ gesehen. Unser Leben ist kein Geschenk Gottes, sondern wir werden ins Leben geworfen. Und zwar oft durch Zufälle.
Ins Leben geworfen, das ist eine philosophische Aussage. In der Tradition von Jean-Paul Sartre heißt das, es gibt keinen höheren Sinn im Leben, den eine transzendente Macht verleiht. Den Sinn muss sich der Mensch schon selbst geben. Und bei den Geschenken sieht es der Philosoph ähnlich.
Geschenke gehören zum Leben dazu, sind nichts spezifisch Christliches, sondern wurden bereits im vorchristlichen Rom zur gleichen Zeit auch verteilt und im germanischen Milieu auch.
Und die Ursprünge des Christentums kennt Karl sehr gut. Er wurde sogar in Theologie promoviert, bevor er sich von der christlichen Lehre abwandte.
Schenken ist ein allgemeinmenschliches Phänomen und nichts spezifisch humanistisches oder gar atheistisches, sondern Schenken ist ein Grundvorgang des menschlichen Lebens, übergreifend über alle Religionen und Generationen und Länder insgesamt. Darin drückt sich auf spezifische Weise aus, dass das menschliche Leben ein Wechselspiel von Geben und Nehmen ist. Und zum Schenken gehört auch die Bereitschaft, sich beschenken zu lassen.
Schenken kann beglücken, im Idealfall sogar beide Seiten. Aber eines ist Schenken sicher nicht, selbstlos.
Alles Handeln der Menschen rührt aus einem wohlverstandenen, aber auch oft missverstandenen Selbstinteresse heraus. Und insofern kann man auch für das Schenken sagen, dass das Schenken nie ohne Hintergedanken erfolgt. Man erwartet mindestens einen Dank, eine hochsublime Befriedigung.
Ein Gefühl der Zufriedenheit, das ziehen auch zahlreiche Spender zu Weihnachten aus ihren Gaben bzw. Geldüberweisungen für soziale Zwecke, für die Linderung von Armut in der Welt. Eine explizit nicht-religiöse Bewegung, die sich das Helfen auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Stiftung Effektiver Altruismus, eine junge Bewegung aus den USA.
Der effektive Altruismus ist aus meiner Perspektive eine relativ lose Bewegung von Menschen und auch Organisationen, die sich zusammentun und dann auch systematisch und wissenschaftlich mit der Frage beschäftigen, wie man möglichst viel Gutes tun kann. Also damit alle Leute profitieren und ja, wirklich auch diejenigen, die sonst vernachlässigt werden, berücksichtigt werden.
Alexander Herwigs ist Wirtschaftsinformatiker an der Universität Köln und Mitbegründer des deutschen Netzwerks des effektiven Altruismus. Der deutsche Ableger besteht noch nicht lange und die Strukturen im Netz und der Organisation sind noch im Aufbau. Immerhin gibt es schon 25 Lokalgruppen hierzulande, die auf Facebook zu finden sind. Man trifft sich und tauscht sich aus über Spendenprojekte oder eigene Ideen. Die Bewegung des effektiven Altruismus versteht sich als Plattform für viele Initiativen.
Was uns da auch zum Beispiel auszeichnet, ist, dass wir nicht wirklich auf ein Thema festgelegt sind. Das heißt, es gibt auch ganz viele unterschiedliche Organisationen, die sich eben mit verschiedenen Teilfragen davon beschäftigen. Also zum Beispiel Organisationen im Bereich Tierschutz oder Tierwohl, aber auch im Bereich der globalen Entwicklung und Gesundheit und auch mittlerweile immer stärker mit einem Bezug auf langfristige Zukunft.
In den Gruppen des effektiven Altruismus dreht sich alles darum, wie man mit Geldspenden oder Initiativen möglichst vielen Menschen helfen kann, beziehungsweise die Welt ein Stück besser machen kann, wie Alexander Herwigs sagt. Man investiert in Entwicklungsländern, weil dort der Nutzen am höchsten sei.
Das funktioniert, weil es noch sehr große Probleme wie zum Beispiel Malaria oder tropische Krankheiten wie Würmer gibt. Und diese kann man sehr kostengünstig bekämpfen. Und der effektive Altruismus sagt einfach, aus ethischer Sicht ist es uns ja eigentlich egal, ob ein Menschenleben jetzt in Deutschland oder in Afrika gerettet wird. Deswegen ist es eine sehr attraktive Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu machen, wenn man das Geld halt dort investiert, wo es am dringendsten gebraucht wird.
Vor allem junge Leute engagieren sich in der Bewegung in Deutschland. Alexander Herwigs versteht sich als Agnostiker. Er sagt, dass engagierte Menschen zufriedener und produktiver seien. In den Arbeitsgruppen finde man zudem eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten.
Meine persönliche Motivation ist, dass ich einfach selber in der bestmöglichen Welt leben möchte, die existieren kann. Und das Ganze nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Wesen.
Religionen verbinden Schenken und Spenden mit einem höheren Sinn. Es geht nicht nur darum, dem anderen eine Freude zu machen, es gilt auch als Dienst an der Gemeinschaft und an Gott. Philosoph Joachim Kahl bezweifelt, dass religiöse Menschen aus edleren Motiven schenken als nicht-religiöse.
Das ist ja ein Vorurteil zu meinen, dass Atheismus, weil Verzicht auf eine religiöse Fundierung oder Sinnstiftung des Lebens, dass die deshalb bornierte Egoisten sind. Alle Menschen haben einen legitimen Egoismus, der aber illegitim wird, wenn er übersteigert wird und die Interessen anderer Menschen ignoriert.
Das Schenken wird, wenn die Wechselseitigkeit stimmt, meist positiv empfunden. Es kann Menschen aber auch unter Druck setzen, wenn sie das Geschenk nicht annehmen wollen. Es kann sie aber auch beflügeln und bereichern, wenn sie sich gesehen fühlen.
Ich halte es da mit dem römischen Sprichwort, das ich auf Latein zitiere, do ut des, ich gebe, damit du gibst. Das ist das Geheimnis des Schenkens. Man gibt nicht selbstlos, das ist illusionär.
Dass man sich zu Weihnachten beschenkt, das möchte der Philosoph gerne beibehalten. Ihn stört der Monopolanspruch des Christentums auf die Deutung des Festes.
Feste geben sich selbst eine religiöse Begründung, aber Feste antworten auf ein Defizit im menschlichen Leben. Wir brauchen Feste und das Weihnachtsfest hat als Grundlage auch schon vorchristliche Wurzeln. Den Sachverhalt, dass die Tage so kalt und so kurz und so dunkel sind und deshalb die vielen Lichtsymbole.
Der alte Sonnenkult der unbesiegbaren Sonne sei hier christianisiert worden. Erst im 4. Jahrhundert beginnen Christen, die Geburt Jesu zu feiern, mit zahlreichen Symbolen und Übernahmen aus alten lokalen Kulten.
4 Jahrhunderte lang haben sich die Christen überhaupt nicht gekümmert um einen Geburtstermin ihres vermeintlichen Erlösers, sondern es gab im alten Rom schon zu dieser Zeit, in der Mittwinterzeit, Feste, die Saturnalien und auch mit Geschenkverteilung.
Mit zahlreichen Symbolen und Übernahmen aus alten lokalen Kulten. Der Philosoph sieht in der christlichen Weihnachtsbotschaft einen Mythos. Die Menschwerdung Gottes in der Geburt Jesu, das sei eine Illusion. Das möchte der Philosoph entzaubert wissen. Das Schenken zu Weihnachten oder auch zum Geburtstag solle bitteschön erhalten bleiben. Schenken ist auch für Atheisten und Humanisten eine Form der Zuwendung, die das eigene Leben bereichern kann.
Schenken mit und ohne Hintergedanken. Das war Teil 4 über das Schenken in den Religionen und bei den Religionsfreien. Morgen kommt der letzte Teil. Dann geht es um christliche Traditionen des Schenkens. Und das war Tag für Tag an diesem Donnerstag. Die Redaktion dieser Sendung hatte Christiane Florin. Uns gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder auch jederzeit im Netz deutschlandfunk.de Tag für Tag. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.